Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Epistellesung ist heute der Predigttext. 1. Petrus 1 bis 5 oder 6 haben wir zu bedenken. Das ist den Predigerinnen und Predigern freigestellt, ob sie den zweiten Teil dieses Abschnitts noch mit zur Geltung bringen oder nur den ersten. Sie werden gleich merken, worauf es hinausläuft. Es ist ein Wort an die Leitungsmitglieder der Gemeinden im ersten Teil, und im zweiten Teil ist es eine Ermahnung des Apostels Petrus an die, die geleitet werden sollen. Leiten wir lieber oder werden wir lieber geleitet? Ich habe ja lange Zeit in der Leitung christlicher Jugendarbeit gearbeitet, evangelische Jugendarbeit und CVJM, und wir hatten in den ganzen Jahrzehnten immer ein Leitungsproblem. Also ich war mit Herzen auch Basisjugendmitarbeiter. Und wenn junge Leute auch zunächst mal ein paar Jahre mit Herz und Sinnen an der Basis arbeiten wollen, mit den Menschen arbeiten wollen, dafür habe ich totales Verständnis. Aber einige von ihnen müssen leiten, müssen die ganze Bande zusammenhalten, sage ich mal so jugendgemäß. Ich habe große Sympathie für Leute, die an der Basis, an der sogenannten Basis arbeiten wollen. Und ich weiß genau, ohne eine gute Leitung funktioniert es an der Basis schlecht. Bei meiner Arbeit hatte ich auch hier und da Gelegenheit, bei Bewerbungsgesprächen für leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit dabei zu sein. Ich erinnere mich noch wie heute, es war in Berlin, Hälfte war ich Studienleiter für Jugendarbeit in Berlin, und wir hatten einen Bewerber vor uns, und irgendwann im Bewerbungsgespräch kam die Frage: Warum wollen Sie diese Tätigkeit ausführen? Eine gute Frage beim Bewerbungsgespräch. Warum wollen Sie das machen, wofür Sie sich bewerben? Es kam ein Satz, den werde ich nie vergessen. Da sagte dieser Bewerber: Ich leite gern. Ja, wir waren ziemlich verblüfft. Aha, da spielt sich einer in den Vordergrund. Es kam bald zum Ausdruck, dass er diese leitende Tätigkeit als Dienst versteht. Und er sich genau bewusst war, was da auf ihn zukommt, und dass er nur mit denen zusammen, die er zu leiten hat, den Dienst gut machen würde. Keine Arroganz, sondern da stellt sich einer der Aufgabe, die ihm von Gott her zukommt. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief an die Gemeinden folgende Verse im 5. Kapitel: Die, die bei euch Leitungsverantwortung wahrnehmen, ermutige ich also, der ich ja auch eine Leitungsaufgabe habe und außerdem als Augenzeuge das Leiden des Messias persönlich miterlebt habe und der ich mit euch zusammen Anteil habe an der wunderbaren Herrlichkeit, die auf uns wartet. Nehmt eure Aufgabe wahr als Hirten der Herde Gottes, die bei euch ist. Tut das nicht aus Zwang, sondern ganz freiwillig, wie es auch Gott entspricht, nicht aus Gewinnsucht, sondern mit bereitwilligem Herzen. Tut es auch nicht als Leute, die sich in ihrem Aufgabenbereich wie kleine Herrscher aufführen, sondern verhaltet euch als Vorbilder der Herde. Wenn dann er, der selbst noch für die Hirten der wahre Hirte ist, für alle sichtbar erscheinen wird, dann werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz erhalten. Und ihr Jüngeren, verhaltet euch genauso. Unterstellt euch freiwillig denen, die als Älteste Leitungsverantwortung tragen. Und das gilt jetzt für alle. Lasst euren Umgang miteinander von Demut geprägt sein. Denn es stimmt. Gott stellt sich gegen die, die von sich selbst eingenommen sind, aber denen, die demütig sind, schenkt er seine Gnade. Unterstellt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zur richtigen Zeit in die Höhe heben kann. Sie haben es gemerkt. Zuerst werden die Leitungsmitglieder angesprochen, dann die, die geleitet werden sollen. Wobei, und das ist das Entscheidende, das ist der Doppelpunkt dieses Predigttextes, sie beide, die Leitenden und die geleitet werden, sich vor Gott gestellt wissen. Und so ist das Amt ja als Dienst zu verstehen. Und wer im Amt groß sein will, sein muss, weil er von Gott berufen ist, der weiß genau, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, so heißt es mal im Alten Testament. Wenn ich als Leitender das erkenne, was Gott will, und wenn ich in Demut mit meinen Schwestern und Brüdern zusammen unterwegs bin, dann kann ich richtig leiten. Das wird nicht Konflikte ausschließen, aber es gelingt Leitung. Werdet Vorbilder der Herde, das ist der zentrale Satz in diesen Versen, werdet Vorbilder der Herde, das bedeutet, alle Leitungstätigkeit fängt an und hört auf mit dem Vorbildsein der Herde. Werdet Vorbilder der Herde. Ich würde mal so sagen, ich will mich nicht festlegen lassen, aber 80% der Leitungstätigkeit gelingen dann, wenn die Leitenden Vorbilder sind. Man kann sich viele Sitzungen, schmerzliche Prozesse sparen, wenn die Leitenden Vorbilder der Herde sind. Und natürlich wird es Situationen geben, wo es Mehrheitsentscheidungen geben muss, wo harte Auseinandersetzungen dran sind, auch um der Wahrheit willen. Das will ich nicht darunter spielen. Dennoch halte ich daran fest, nach dem, was hier der Apostel Petrus sagt, alle Leitungstätigkeit gelingt im Letzten, im Innersten dann, wenn die Leitenden Vorbilder der Herde sind. Du sagst mal auf unsere Situationen, auch in unserer evangelischen Kirche bezogen, die Gemeindeältesten, die Gemeindekirchenräte, die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch alle, die miteinander in der Gemeindeleitungsverantwortung wahrnehmen. Ich finde es gut, daran zu erinnern, Sitzung des Gemeindekirchenrats diese Woche, denkt, liebe Gemeindeglieder, im Gebet daran. Denn das ist der zweite Teil der Wahrheit, das nämlich, wir miteinander in vielen Situationen uns der Leitung unterstellen, und zwar so, dass es konstruktiv ist. Zu den Leitenden gehören Menschen, die sich gerne auch leiten lassen, weil sie wissen, das sind Vorbilder im Glauben. Und die Voraussetzung ist, dass in allen Christenmenschen, die getauft sind und die glauben, der Heilige Geist am Wirken ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Das ist bei allen gleich. Und so sagt Martin Luther auch, alle sind wir miteinander Priester. Aber dieses Miteinander kann nur gelingen, wenn Verantwortung übernommen wird. Wie passiert das? Also da gibt es ein hervorragendes Beispiel in der Apostelgeschichte. Da bekamen die Apostel in der Urgemeinde in Jerusalem mit, unsere Zeit reicht nicht für das Gebet. Man höre und staune. Da stellen die Leitungsverantwortlichen fest, die Zeit fürs Gebet reicht nicht. Aber wir wollen das Gebet nicht vernachlässigen. Und so müssen wir finden, Leute, die mit uns leiden, die mit uns, da ging es ganz konkret um die Armenversorgung, um die Witwen, die Waisen, das musste geordnet werden und von Diakonen, erstes biblisches Amt ist der Diakon, wahrgenommen werden. Und dann riefen sie die Gemeinde zusammen und dann suchten sie gezielt Menschen aus und stellten sie in den Dienst. Und das ist ja schon ein demokratischer Prozess. In der Apostelgeschichte wird uns das so in einem Zug dargestellt, so als würden dann einfach die Köpfe abgezählt und du und du und du. Ich kann mir schon vorstellen, nach dem, was ich so aus den urchristlichen Gemeinden kennengelernt habe, auch in den Briefen, dass es da möglicherweise auch Widerspruch gab. Nein, den halten wir nicht für geeignet. Der muss sich noch bewähren oder den ja, auf den auf alle Fälle. Es ist nicht ungeschwisterlich, auch in einen solchen Meinungsaustausch zu treten, damit die richtigen leitenden Menschen gefunden werden. Immer unter der Voraussetzung, dass wir als Schwestern und Brüder wissen, der Heilige Geist ist in unseren Schwestern und Brüdern wirksam. Er lenkt Menschen auch hin zur Leitungsverantwortung und ermutigt die Gemeinde, Leitungsverantwortliche auszusuchen. Ich habe ja eine Menge Vereine mitgegründet in meiner Laufbahn als CVM-Sekretär. Und ich war ja auch in mehreren Gemeinden zu Hause, so in den letzten Jahrzehnten, jetzt in der Kreuzkirche. Und ich habe es immer als Irrweg verstanden, wenn wir die Wahlen so wenig ernst nehmen. Wenn so eine kleine Gruppe zusammensitzt, sagen wir mal 10 Mitglieder eines kleinen CVM, und dann wird unter Lachen und Kopfnicken und man weiß schon, worauf es hinausläuft, der Vorsitzende gewählt und die Stellvertreterin, die Schatzmeisterin, der Schriftführer. Das ist schon, wenn man sich gut versteht, ist das schon toll, wenn das so abläuft, so ganz vertrauensvoll. Und wir sind ja nicht weit davon entfernt, auch in manchen Situationen auch sowas abzunicken, wie seinerzeit Parteitage der SED das Programm, was vorher sorgfältig ausgearbeitet wurde, abzunicken, einstimmig auch noch. Das Finden von Leitungsverantwortlichen ist ein zutiefst geistlicher Prozess. Auch schon die Wahlen dafür sind es. Deswegen habe ich immer so mit gemischten Gefühlen das erlebt und wundere mich auch heute, dass oft gemeine Kirchenratswahlen ziemlich lax angefasst werden. Gerade die mit Ernst Christ sein wollen, müssen das akzeptieren, was hier der Petrus schreibt. Nehmt die Leitungsverantwortlichen in eurer Mitte, betet dafür, dass sie demütig sein können und sachgerechte Entscheidungen treffen können. Also Ermutigung, zur nächsten Gemeindekirchenratswahl zu gehen oder per Briefwahl abzustimmen. Worum geht es denn bei der Leitungstätigkeit? Es geht nämlich um die wichtigste Sache der Kirche, der Gemeinde. Es geht um die Ausbreitung des Evangeliums. Darum wird geleitet. Und darum unterstellen wir uns gerne dieser Leitung, damit das Evangelium nach vorne gehen kann. Ganz in unserer Nähe ist der Herrnhut. Und viele von uns lesen die Herrnhuter Losung am Morgen. Graf Zinzendorf, der Chef der einer immer größer werdenden Gemeinde von vielen hundert, dann am Schluss auch, der wusste genau, es gelingt der gemeinsame Dienst nur, wenn er geordnet ist. Und unser ehemaliger Bischof, Dr. Wollstadt, hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben, der geordnete Dienst in der Gemeinde in Herrnhut. Ein ziemlich dickes Buch, lesenswert, beherzigenswert, um den geordneten Dienst. Da geht es nicht um eine Ordnung an und für sich, sondern es geht um eine Ordnung, die dem Ziel dient, der Ausbreitung des Evangeliums. Darum geht die Leitungstätigkeit. Und darum haben wir uns auch in unterschiedlichen Zusammenhängen dem zu stellen, dass wir Leitungen ermöglichen. Nicht, dass die Leitenden den Eindruck bekommen, das ist eine mühsame Sache, was wir da machen. Wenn das Vorbildsein gelingt, wird man sich gerne leiten lassen, weil man weiß, es geht um die Hauptsache. Und so ist auch eine leichtfertige Kritik an Leitung nicht gerechtfertigt vom ersten Petrusbrief her. Wenn es um die Sache selber geht, um den Inhalt, natürlich kann man auch aufstehen und dagegen sein, was die Leitung macht. Aber nach sorgfältiger Prüfung und immer in dem Bewusstsein, ich stehe genauso unter Gottes Auftrag wie die leitenden Menschen. Wir sind eine Gemeinschaft der Schwestern und Brüder, die dabei ist, das Wichtigste, was die Kirche zu tun hat, die Ausbreitung des Evangeliums gemeinsam als Aufgabe begreifen. Wir hatten jetzt gerade offene Abende in Kolm mit Ulrich Parzani. Der war viele Jahre CVM-Generalsekretär und wir haben seine Ansprachen immer noch feurig mit 82 gehört. Der hat bei seinem Abschied mal gesagt, sehr eindrücklich, 2005 war das, ich habe durch Predigten geleitet. Auch das ist ein erstaunlicher Satz. Natürlich gab es auch demokratische Prozesse und es waren Entscheidungen zu fällen im demokratischen Prinzip und Sinne, aber er sagte da etwas Entscheidendes, inhaltlich, worum es zu gehen hat, bestimmen die Predigten, die Bibelstunden, das persönliche Bibellesen, das Gebet. Das ist entscheidend. Und das leuchtet mir ein. Und das ist im Sinne des Petrus, der uns vor Augen führt, dass wir gemeinsam als eine Gemeinschaft der Heiligen unterwegs sind zum ewigen Ziel und das in einer kraftvollen Art und Weise, sodass viele Lust haben, ich sage es mal betont jetzt, auch Lust haben, in die Gemeinde zu kommen, daran interessiert sind, was Christen im Innersten bewegt, was sie zusammenhält, was sie nach vorne bringt. Ein geordneter Dienst wird keine Meute sein mit heraushängenden Zungen, schmerzverzerrten Gesichtern, furchtbar gestresst, sondern es wird eine im besten Sinne heitere Gemeinschaft sein, die einander stärkt, das Schwere trägt, leitet, ordnet und sich leiten lässt und gerne mitarbeitet. Hier kommt ein Stichwort ins Spiel, Zweimal taucht hier das Wort freiwillig auf. Und das ist ein gefährliches Wort. Volunteer, Ehrenamtlicher. Das meint nicht im Ursinne dieser Bibeltext, sondern im Verhältnis dazu, mit welcher inneren Einstellung ich als glaubender und getaufter Mensch zu den Aufgaben stehe, die ich bekomme. Aber der Apostel Paulus setzt da nochmal in diesem Zusammenhang einen anderen Akzent, nämlich er sagt, ich bin ein Schuldner. Also ich mache das nicht hier, weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe oder sowas. Ich bin ein Schuldner. Ich bin ein Schuldner deswegen, weil ich das Evangelium auszurichten habe an die Menschen, die mich umgeben. In meiner Verantwortung richte ich das Evangelium aus. Sie waren verboten zu DDR-Zeiten, die Leute von der Heilsarmee. Salvation Army. Vielleicht haben Sie die irgendwann mal kennengelernt, auf Reisen oder zum Teil, wir haben auch eine Heilsarmee-Korps, so nennt sich das bis heute, in Zittau mit einem Hauptamtlichen. Bärbel Scheuerlein nickt kräftig. Ja, ja. Das ist eine ganz beachtenswerte Truppe, sage ich mal, ja, weltweit mit mehreren hunderttausend Gemeindegliedern und sehr stark missionarisch und sozial engagiert. Vielleicht kennen Sie so die Melodie, schon wieder eine Seele vom Alkohol gerettet, schon wieder eine Seele vom Alkohol befreit. Das ist die Heilsarmee, Salvation Army. Die haben eine ganz interessante Geschichte, die sind, weil sie sich um die verlorenen Leute gekümmert haben aus vielen Gemeinden der Methodisten, zum Beispiel in der anglikanischen Kirche in England, rausgeflogen. William Booth, der Gründer, der zog ein oft mit halb betrunkenen Leuten in die Gottesdienste und das mochten die Leute gar nicht. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, man will ja auch was verstehen und man will ja im Gottesdienst nicht gestört werden. Aber der sagt in Richter Gottesdienst, das geht eigentlich nicht in aller Ergriffenheit und Stille. Da müssen Störungen sein, weil da Leute da sind, die sich mit dem Evangelium auseinandersetzen oder die ihre Probleme im Alkohol ertränken. Sie trennten sich dann von allen Freikirchen, auch von der Staatskirche, von den Anglikanern. Und dann entstand das Problem, wie nennen wir uns denn? Und in einer Sitzung der leitenden Leute der Heilsarmee kam dann in den 60er Jahren des vorvorigen Jahrhunderts die Idee auf, lasst uns Freiwilligenarmee heißen. Wir sind doch alles Freiwillige. Und Armee, das war damals so in den 60er Jahren, 1860, da waren viele Kriege in Europa, so die militärischen Ausdrücke waren im Schwange, also Freiwilligenarmee. Für den Herrn unterwegs. Und da wird berichtet, dass einer der leitenden Leute, Railton hieß der, der sprang erregt auf und rief in die Versammlung, ich bin kein Freiwilliger, sondern ich mache das, was Gott mir aufträgt. Ich bin also Befehlsempfänger. Nach langer Diskussion kam dann die Meinung auf, wir sollten uns Heilsarmee nennen. Wir sind keine Freiwilligen, Salvation Army in England. Und das zum Schluss der Gedanke. Liebe Mitchristen, wir sind keine Freiwilligen. Wer das unter dem Glauben und unter der Arbeit in der Gemeinde versteht, hat die Briefe im Neuen Testament nicht auf seiner Seite. Wir machen das nicht mal ebenso freiwillig, sondern wir sind von Gott in den Dienst genommen. So herum ist die Sache richtig. Und wir haben natürlich zu prüfen, wo engagiere ich mich? Mache ich vielleicht zu viel? Mache ich zu wenig? Bin ich treu in dem, was ich tue? Kann ich das ausfüllen? Bin ich der Richtige dafür? Das ist alles völlig klar. Aber wir sind im Letzten keine Freiwilligen, sondern wir sind Diener Christi. Und in diesem Bewusstsein wollen wir Gemeinde bauen, Gemeinde ausbreiten, im Dienst des Allerhöchsten sein, freundlich, freiwillig, aber in einem ganz neuen Verständnis. Lassen Sie uns gerne leiten und Gott gebe es, dass wir auch gerne geleitet werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.